Exits.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Unser Format, in dem wir hier jeden Tag die wichtigsten Finanzierungsrunden des Tages besprechen. Immer mit renommierten Gästen, meistens aus der VC-Szene. Heute aber ein Ex-VC zu Gast, nämlich Louis Hahnemann ist bei uns zu Gast. Passionierter Business Angel trifft es wahrscheinlich am besten, aber auch Tausendsasser. Dazu wird er gleich ein bisschen mehr erzählen. Wir haben über drei tolle Finanzierungsrunden gesprochen Eine Finanzierungsrunde, einen Börsengang und eine Übernahme. Also es könnte bunter nicht sein und bunt ist wahrscheinlich auch schon das erste Thema. Aber ja, dazu gleich mehr mit Louis Hahnemann, dem passionierten Business Angel.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich auch. Louis Hahnemann ist wieder hier, Business Angel. Ich glaube, mehr kann man momentan nicht sagen. Louis, du hast ja Headline verlassen, bis jetzt Business Angel. Hallo.
Ja, hallo, danke Jan. Schön, dass ich trotzdem verlassen noch weiter hier sein darf. Genau, und es gibt viele spannende Themen. Ich hatte dir ja schon erzählt, dass bei mir gerade dieses Klimakrise, was kann man eigentlich alles machen, um die Klimakrise zu bekämpfen, sehr wichtig ist. Und da habe ich halt verschiedene Ansatzpunkte gerade. Ich berate nachhaltige Startups im Wachstumsbereich, bin da bei Eigensonne gerade aktiv, bei Ecosia, bei ein, zwei internationalen Firmen auch. Und neben dem mache ich quasi Arbeit vor Ort, politische Arbeit zum Beispiel. Ich habe jetzt sehr viel beim, ist jetzt für die außerhalb von Berlin wahrscheinlich nicht bekannt, aber es gibt ein Volksbegehren, das heißt Klimaneustart Berlin 2030 und es ist super ambitioniert. Quasi, weil man versucht, wenn die Politik es nicht selbst auf die Reihe zu bekommen, über direkte Demokratie wurde ein Gesetz geschrieben, dass Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Und wir haben es jetzt geschafft, in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit über 250.000 Berliner davon zu überzeugen, die unterschrieben haben und wirklich ganz klassisch unterschrieben. Ne? Das heißt, man braucht wirklich Offline-Unterschriften, muss die sammeln. Es gab über 1.000 Helfer, die weil sie Unterschriften gesammelt haben, große Plakataktion und jetzt hat's geklappt. Das heißt, ich bin letzte Woche sehr, sehr glücklich gewesen, weil es schon was ist, ne? Wenn du so siehst, was auch mit ehrenamtlicher Arbeit möglich ist. Und vielleicht so die Brücke zur Startup-Welt ist für mich, falls es jetzt wirklich durchkommt, ne? Es müssen jetzt alle Berliner bei den nächsten Wahlen darüber abstimmen, kann Berlin und gerade sozusagen die Climate Tech Startups, glaube ich, einen enormen Boost davon bekommen, ne? Weil man muss dann innerhalb der nächsten 8 Jahre Berlin klimaneutral bekommen und das wird natürlich nicht gehen ohne unglaublich viele gute Gründerinnen und Gründer, die sozusagen dann eigentlich in allen Sektoren, ne? Mobilität, Energie, aber auch einfach ja komplette Veränderungen sozusagen auf Anpassung auf die Klimakrise sozusagen zur Folge hat. Also da bin ich gerade sehr enthusiastisch.
Dann ist es aber viel mehr als Business Angel, Louis. Dann habe ich dich ja fast falsch angekündigt gerade. Ne? Erzähl doch mal vielleicht, wer darf sich denn dann bei dir melden? Bei Investoren ist es ja meistens eine relativ leichte Frage, aber wie ist es jetzt bei dir?
Ach, ich glaube, Leute, die sozusagen auf der auch sozusagen Ideen haben, wie man kann mit technischen Lösungen, aber auch nicht technischen Lösungen sein kann, gegen den Klimawandel was zu machen, finde ich immer spannend. Ja? Also das sind, glaube ich, die richtigen.
Cool. Und dann hast du aber trotzdem heute quasi als Reminiszenz an deine Vergangenheit hast du ein paar Themen mitgebracht, über die wir heute sprechen möchten, die, ja, ich würde sagen, zumindest zwei davon sind relativ klassische Investments, ne? Oder zumindest Investment Cases im weiteren Sinne.
Ja, genau, richtig. Ne? Und ich bleibe ja der Szene auch erhalten. Ich bin ja Initiator von Revent und bin weiterhin eingebettet. Ne? Ich gehe zu den Veranstaltungen hin. Das heißt, so schnell wird mich die Startup-Szene jetzt auch nicht los. Ja, genau.
Cool. Und steigen wir ein, das ist das erste Thema. Ne?
Ja? Ja, genau. Richtig. Ja. Was ich mitgebracht habe, ist einmal Grindr. Grindr ist eine Social Dating App, also hat angefangen in der Gay Community, hat sich jetzt aber die letzten Jahre stark verbreitert im Sinne von der gesamten LGBTQ Community. Und was ist da passiert? Die haben letzte Woche sind sie an die Börse gegangen über einen SPAC-Deal. Und ich kenne den Bereich so ein bisschen, weil ich habe ja einige Jahre bei eDarling gearbeitet, also jetzt nicht speziell diesen Sektor, dieses Segment, aber so das Dating-Segment, und es ist halt ein sehr interessantes Geschäftsmodell am Ende. Es kann sehr, sehr profitabel sein. Und wir haben hier gesehen, dass es auch ein unglaubliches Kursfeuerwerk in den ersten Tagen gab. Das heißt, die Bewertung der Firma ist um 400% nach oben gegangen. Die Firma war mehrere Milliarden wert. Aber man muss auch sagen, dass es auf einer sehr geringen Liquidität passiert. Das heißt, wenige Menschen können mit vielen Käufen und Verkäufen auslösen. Und dann ging es auch in die andere Richtung wieder runter. Ne? Das heißt, eigentlich ist es jetzt eine Firma, die jetzt, ich glaube, mit knapp 350 Millionen Euro an der Börse bewertet wird. Und ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil es schon eine sehr, sehr profitable Firma ist. Ne? Die haben jetzt im ersten Halbjahr knapp 40 Millionen Adjusted EBITDA gemacht, da muss man nochmal wirklich reingucken, welche Adjustments da vorgenommen worden sind. Aber die Firma ist auf jeden Fall profitabel und wächst auch noch sehr schnell mit über 40% im ersten Halbjahr.
Trotzdem habe ich so einen Aktienkurs noch nie gesehen. Also ich will jetzt keine schlüpfrigen Witze machen, aber das ist wirklich, das ist also eine Rakete ist das, ne? Die da einmal hoch und runter, oder ich weiß nicht, kennst du sowas Vergleichbares? Ich habe es noch nie gesehen.
Ja, also ich habe es gesehen, als ich angefangen habe mit Aktiengeschäften als Kind / Jugendlicher, so am neuen Markt, war der Normalfall sozusagen. So, wenn, da hat man immer versucht, in diese IPOs reinzukommen, dann war der Kurs vierfach, fünffach höher und dann schnell auch wieder rauszukommen, weil die meisten Firmen hatten nicht viel Substanz. Aber hier ist es wirklich so, das liegt primär daran, dass es ein sehr, also sehr eng im Sinne von, ist nicht besonders viel Liquidität ist da. Viele der Shareholder halten ihre Aktien einfach, was erstmal ein sehr, sehr gutes Signal ist. Ich habe den Gründer, den George Arison, auch zweimal kennengelernt, als ich in San Francisco war, und auch mit seiner vorherigen Firma Shift. Und bei ihm weiß ich auch einfach, er ist selbst lebt mit einem Mann in Partnerschaft, hat Kinder, und für ihn ist es über diesen Business Sense hinaus einfach ein sehr, sehr wichtiges Herzensanliegen. Ne? Das merkt man jetzt auch. Leider gab es ja letzte Woche da dann auch ein Mass-Shooting in der LGBTQ Restaurant-Kneipe sozusagen, so, und das ist dann einfach was die einfach die ganze Community einfach zeigt. Es ist noch nicht so, dass es möglich ist, einfach frei seine frei zu leben und frei sich auszudrücken. Ne? Oder wir könnten jetzt auch die Welle rüberschlagen zu Fußball-WM. Ne? Man merkt schon, es ist einfach noch nicht normalisiert, leider. Und deshalb tun die da auch relativ viel, um ja quasi einfach da einen Safe Space anzubieten. Ja.
Total, ja. Also auch vollster Support. Also gerade diese Gianni Infantino-Geschichte da der letzten Tage. Wir wollen jetzt, glaube ich, nicht drauf rumreiten, aber man merkt schon, dass das Thema gerade, es kriegt ja auch Aufmerksamkeit. Und ich meine, das ist wiederum, auch wenn der Hintergrund vielleicht traurig ist in beiden Fällen, aber dass das ins Zentrum gerückt wird, ist irgendwie, glaube ich, auf jeden Fall überfällig und diskutiert wird. Trotzdem vielleicht nochmal zum Business Case. Du hast ja auch eine Vergangenheit im Dating-Bereich. Ist das jetzt hier ein Case, wo du sagst, der hat Zukunft, oder auch gleich vielleicht auch, wir reden noch über einen anderen Fall, den du gleich mitgebracht hast, wandert jetzt alles schon mehr in die Nische und man muss versuchen, in der Nische irgendwie profitabel zu werden, weil die großen Märkte schon alle besetzt sind?
Ja, also ich glaube, das hat Zukunft. Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß, aber wenn man sich anguckt, wie die Marktführer in dem Bereich, jetzt Match.com oder andere, wie viele Monetarisierungselemente die schon eingeführt haben, ne, auf Tinder und auch auf anderen Plattformen, ist Grindr da noch hinterher. Das heißt, selbst ohne jetzt irgendwie die Useranzahl irgendwie verdoppeln und verdreifachen zu müssen, ist da noch was möglich, sozusagen deutliche Umsatzsteigerungen zu erzielen. Und am Ende ist es ja wirklich so ein Asset-Light-Modell. Du hast ja keinen, also ne, wie bei vielen sozusagen Softwareprodukten, du hast ja am Ende sehr, sehr margenstarke Sache, ne? Wenn du da irgendwie für 50 Euro ein Abo verkaufst oder irgendwie besondere Features ermöglichst, noch mehr Bilder oder andere Funktionen, dann ist das einfach sehr, sehr margenstark. Und je größer die Firma wird, desto ja relevanter ist es auch. Deshalb bin ich da eigentlich recht positiv. Aber es ist, wie immer, muss man auch im Podcast sagen, auf jeden Fall keine Fall eine Empfehlung, eine Kaufempfehlung, keine Beratung, kein Nichts, weil auch ne, diese Spec-Sachen sind schwierig. Es ist ein sehr illiquides Papier. Ne? Also es ist durchaus weiterhin sehr spekulativ auch.
Hm. Specs hatte ich mal bei Statista geguckt. Das ist eine ähnliche Rakete, muss ich sagen, die dann jetzt abgestürzt ist, sind die Specs in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Also der Hype ist auch, kann man sagen, komplett vorbei, ne? Also es war jetzt seit langem der erste Spec, den ich wieder gesehen habe, offen gestanden.
Ja, also es gibt immer noch mal wieder ein paar, aber das Gesamtfazit ist, wie du es gesagt hast, sehr, sehr negativ. Und da sind viele Sachen, die eigentlich nicht an die Börse gehören, an die Börse gespült worden. Man sieht es auch, die großen Banken, JP Morgan und Co., die haben sich auch alle wieder zurückgezogen aus dem Bereich. Die hatten ja dann die letzten 2 Jahre eigene Abteilungen aufgebaut und haben das ganz groß gesehen, aber waren dann auch sehr pragmatisch und haben alles wieder zugemacht. Ja.
Kurz vielleicht nochmal zu den Eckdaten hier. 11 Millionen monatliche Nutzer, monatlich aktive Nutzer und dann 765.000 zahlende Nutzer. Ist das eine gute Ratio? Also so 7,5% oder sowas?
Also wenn sie noch in Richtung 10% kommen würden, dann wäre es sehr gut, aber es ist keine ungewöhnliche Ratio. Also man hat immer in diesen Freemium-Modellen den deutlich größeren Anteil an Mitgliedern, die nicht bezahlen. Und man darf aber auch nicht, was einige Plattformen gedacht haben, denken dann, oh, ich lasse jetzt einfach alle bezahlen, weil interessanterweise die kostenfreien Nutzer ziehen auch die bezahlt, also die Nutzer, die bereit sind zu bezahlen an. Ne? Das heißt, man braucht schon wirklich beide, um am Ende monetarisieren zu können.
Hm. Ja, wirklich, wirklich spannend. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich finde erstmal, etwas auf einer Community aufzubauen oder auf einer klaren Mission, eigentlich hast du es ja vorhin genannt, das macht, glaube ich, total Sinn. Da bist du auch für so Crowdfunding oder auch in dem Fall Aktien ist ja vielleicht ein ähnlicher Markt, was, glaube ich, ist man da eigentlich ganz gut aufgehoben eigentlich, ne?
Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei dem Thema auch manche Leute investieren oder nicht investieren, weil es quasi für ihre Mission oder gegen ihre Mission ist. In den USA gibt es da leider ja eine sehr starke Spaltung. Es gibt jetzt sogar Aktionäre, die sagen, sie investieren nicht, wenn es irgendwas mit ESG zu tun hat, weil das wäre unpatriotisch, weil es die amerikanische Kohle oder sowas ausschließen will. Aber ja, lass uns nicht zu sehr in amerikanische Politik
gehen. Genau, die Amis, ja. Also dann gehen wir nach Wien stattdessen ja, und bleiben aber in der Nische. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, also ich hatte mit Katharina Neuhaus neulich auch schon mal von Vorwerkventures schon mal drüber gesprochen, ob man quasi alles, was es für Menschen gibt, irgendwann auch für Tiere sehen wird. Und das klingt hier ein bisschen danach, ne?
Ja, und auch wirklich ist es natürlich jetzt ein starker Abfall von politischer Bedeutung, ja, sozusagen. Aber die Firma heißt Hello Bello. Die haben jetzt knapp 2 Millionen geraced und es ist im Endeffekt ein Anbieter, der sagt, es ist vorbei damit, dass jeder Hund irgendwie dasselbe Essen bekommt und das auch noch von schlechter Qualität. Ne? So ein bisschen diese These, Supermarkt Hundefutter hat halt häufig einfach eine sehr schlechte Qualität und auch dieses, man kann nicht jedem dasselbe Futter anbieten. Und deshalb haben die gesagt, lass uns doch mal schauen, wie kann man im Endeffekt es schaffen, über Angaben, die der Hundebesitzer über den Hund macht, ein individualisiertes Futter-Erlebnis, klingt jetzt schon zu Marketing-Sprech, ne? Aber sozusagen individualisiertes Futter zusammenzustellen und das dann im Abo anzubieten. Und warum finde ich das interessant? Erstens, wie du gesagt hast, es ist eine Nische und die Zahlungsbereitschaft sozusagen der ja, Hundebesitzer ist erstaunlich hoch und erstaunlicherweise auch relativ krisenresistent. Ich will das jetzt gar nicht, ich bewerte es mal, ich finde es irgendwie albern, aber es ist so, die Daten zeigen es, dass die Leute eher an anderen Sachen sparen, als sozusagen an den Haustieren. Und ich habe Bezug dazu, weil bei meinem vorherigen Arbeitgeber bei Headline hatten wir in NamNamNow investiert. Und das ist somit eins der Vorbilder eigentlich auch für Hello Bello in den USA. Hat auch ganz gut funktioniert, hat auch einen vernünftigen Exit hingelegt gehabt. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier auch funktioniert. Und wie du gesagt hast, eine österreichische Firma, die aber sehr klar gesagt hat, der deutsche Markt wird bald der Hauptmarkt sein für sie.
Ich hatte jetzt auf deren Seite die Preise nicht gefunden. Sie haben gesagt, dass sie 500.000 Mahlzeiten, ich weiß gar nicht, Hundefutter-Mahlzeiten schon vertrieben haben, gekocht und vertrieben haben. Das ist jetzt, finde ich, noch nicht so eine richtig krasse Benchmark, ne? Weil wahrscheinlich, weiß nicht, im Abo müsst ihr ja mindestens irgendwie so vielleicht 2 Monate, also 50 oder sowas oder 100 Mahlzeiten müssten ja quasi dann pro Hund draufgegangen sein. Also so richtig groß ist die Kundenbasis noch nicht, würde ich sagen, oder?
Ich glaube, also wäre auch meine Vermutung, und es ist schon auch nicht einfach, quasi die Neukundenakquise mit bei dem Thema. Ne? So, weil ich kenne den Preispunkt jetzt auch nicht genau. Das wird auch schon mit ein Grund sein, sozusagen, dass man es nicht sofort findet. Aber zumindest, was ich in einem amerikanischen Vorbild kannte, liegst du da schon so bei doppelten Preisen im Vergleich zu durchschnittlich, ne? Manchmal sogar dreifach. Das heißt, es ist schon in gewisser Weise ein Premium/Luxusprodukt.
Ich habe sie unten gerade im Kleingedruckten gefunden. 215 Euro für 28 Tage. Ne? Also das ist dann schon irgendwie auch natürlich clever, wenn du halt so große Pakete verkaufen kannst. Das ist wahrscheinlich also das Stichwort Warenkorb, ne? Unit Economics. Die könnten da vielleicht sogar ganz, ganz spannend sein an der Stelle.
Ja, richtig, genau. Wenn man dann jemanden gewonnen hat und der wirklich im Abo bleibt, wird das sehr interessant.
Ja, ich möchte an der Stelle nochmal, ich hatte Tessa Zaune-Fiegler neulich zu Gast, die Gründerin von VecDog, und das fand ich auch spannend. Die produzieren veganes Hundefutter, weil sie festgestellt haben in Studien, dass Hunde eigentlich gar kein Fleisch brauchen. Und das ist natürlich...
Ach, spannend.
Ja, genau, das fand ich auch interessant vor dem Hintergrund CO2, Fußabdruck und so weiter. Ist das eigentlich irgendwie ein Weg, den ich eher befürworten würde, als jetzt hier diese Luxusverkostung? Ich hatte, als wir mit Katharina drüber gesprochen hatten, gesehen, es gibt 870 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. Und dann finde ich sowas immer so ein bisschen, tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich sagen.
Ja, geht mir ähnlich. Ja. Also dann, wir werden hier keine Kaufempfehlung ausgeben, aber dann klingt es so, als wenn man diesen Podcast vielleicht nochmal anhören sollte als Hundebesitzer.
Total. Ja. Aber dann lass uns noch, du hast ein ganz tolles Thema noch mitgebracht, finde ich, das auch, glaube ich, so ja, deinem Naturell ziemlich entspricht, ne?
Ja, genau, richtig, weil es hat mehrere Sachen, die Leute, die mich bestimmt länger kennen, sozusagen. Erstens die Themen und eine gesellschaftliche Wirkung dahinter stehen für mich sehr relevant, und gleichzeitig interessiere ich mich, seit ich ja 12, 13 bin, fürs Thema Geldanlage, ne? Deshalb war dann dieses irgendwann Investor werden, vielleicht doch auch was schon früher angelegt war. Und hier, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich zwei Startups fusionieren, ne, laut PR-Meldung, aber wenn man mal so ein bisschen hinterher guckt, würde ich eher sagen, die eine kauft die andere auf. Und das eine ist Female Invest. Was Female Invest macht, sozusagen, ist eine Plattform, die von Frauen für Frauen dieses Thema Finanzen leichter zugänglich macht und auch die Besonderheiten sozusagen aufzeigt. Und das ist eine Plattform, es ist am Ende ein Modell, wo man, ich glaube, 11 oder 12 Euro im Monat zahlt und dafür dann über Content, aber auch wirklich Gespräche mit anderen Community-Membern lernt, wie gehe ich mit Geld um, wie lege ich Geld an. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Generell ist mein Eindruck, dass die durchschnittliche, ich sag mal, der durchschnittliche Europäer relativ wenig weiß sozusagen über Geldanlage, gerade im Vergleich zu jetzt Amerikanern. Und dann auch nochmal muss man sagen, dass ein Großteil der Frauen nochmal einen Ticken weniger weiß, weil es was ist, was traditionell häufig dann eher von den Männern übernommen worden ist innerhalb des Familienkontextes. Und deshalb sehe ich da schon einen starken Teil der Emanzipation, wenn man sozusagen das selbst in die Hand nimmt. Und diese Female Invest, wie diese Plattform heißt, hat jetzt Gaia Investments aufgekauft oder ist mit denen fusioniert. Ein dänisches Startup, die erklären, wie man in nachhaltige Startups, in nachhaltige Geldanlagen investieren kann. Und man kann es über diese Plattform auch direkt machen. Also es ist eine Trading-Plattform. Und das wird jetzt integriert in Female Invest. Und da bin ich auch sehr gespannt, sozusagen. Vielleicht kommt es ja auch mal nach Deutschland. Aktuell ist es nur in den Nordics aktiv. Und ja, fand ich einfach eine schöne Meldung. Ja.
Finde ich auch. Ich vermute aber so von den Eckdaten her, ist es auch wirklich noch sehr kleinem Niveau alles, ne? Oder wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, würde ich auch sagen, ne? Sozusagen die Gaia hatte jetzt vor kurzem 3 Millionen Dollar geraced, sozusagen Female Invest ein bisschen mehr, aber auch nicht super viel. Ich habe jetzt keine Zahlen über User gesehen. Ich hatte mal kurz bei den Download-Zahlen. Die halten sich jetzt auch noch in Grenzen. Das heißt, es ist sicherlich noch was ja, früh ist. Und wie gesagt, auch so ein bisschen, was man jetzt erlebt im Fintech-Bereich, auch ein bisschen zu diesem Trend zur Konsolidierung führt. Ne? Dass dann vielleicht die einen gesagt haben, okay, wahrscheinlich werden wir eigenständig nicht es schaffen sozusagen und gehen dann in quasi in den gemeinsamen Weg.
Das war nämlich genau meine Frage, ob das Ganze vielleicht auch ein bisschen dem Marktumfeld geschuldet ist. Ich finde, das Ganze liest sich toll und vielleicht sind auch gebündelte Kräfte genau das Richtige. Aber diese Konsolidierungswelle, das merkt man gerade schon, ne?
Ja, merkt man schon und deshalb würde ich vermuten, ne, sozusagen, aber das ist jetzt von außen der Blick, dass da einfach zwei Sachen zusammenkommen, ne? Dass es da Synergien gibt. Aber wenn beide ausreichend Finanzierungsmöglichkeiten gehabt hätten, eventuell auch alleine weitergemacht hätten.
Bleiben wir dran, ist ein tolles Thema, finde ich, Luis. Und also waren drei tolle Themen, muss man sagen. Hat echt Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu einem der Themen?
Nee, würde ich nicht sagen. Ja.
Dann bin ich gespannt, wie es mit der Klimaneutralität oder dem Klimawandel in Berlin weitergeht, ja, der Neuausrichtung. Finde ich cool, dass du da dran bist. Und ganz gezielt dazu kann sich auch jeder bei dir melden, der da also nicht eine Unterschrift leisten möchte, aber der irgendwie mitmachen möchte, vermutlich, oder?
Klar, ja, das wäre am wichtigsten eigentlich, Leute, die mitmachen wollen, sozusagen so, weil wenn jetzt alles gut geht, kann man im Februar darüber abstimmen und da brauchst du noch viele Leute, die mit unterstützen. Ja.
Luis, ganz herzlichen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
Ja, bis dann, Jan. Ciao, ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Luis Hahnemann und das war Investments und Exits für heute oder für diese Woche sogar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch, wie immer. Ja, und ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Aber nachher reinzuhören, lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben wieder tolle Gäste heute am Start. Und außerdem kommt morgen wie jeden Samstag ein Media Talk, bei dem wir Podcasterinnen und Podcaster aus ganz Deutschland vorstellen, die man in der Startup-Szene kennen sollte. Und dann am Sonntag wie immer Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die ja hier seit über 100 Sendungen schon Autorinnen und Autoren vorstellt, die Bücher geschrieben haben, die man ebenfalls als Startup-Unternehmer kennen sollte oder am besten lesen sollte. Also von daher, ihr seht schon, reinhören lohnt sich auch am Wochenende. Deswegen sage ich mal tschüss, bis nachher, bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten ein wunderschönes Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao.